Ich habe mal ein paar Stunden Gesangsunterricht genommen. Und da hat man so die Erfahrung gemacht, es geht lauter und leiser mit der Stimme. Und der Unterschied, das werden alle Fachleute wissen, Logopäden und Leute, die irgendwie mit Stimmbildung, Gesang zu tun haben. Der entscheidende Unterschied ist mit Körper oder ohne Körper. Man kann irgendwie nur so die Stimme zum Klingen bringen, gut, wenn sie dann verstärkt ist. Aber der ganze Körper kann auch mitschwingen. Beim Gesangsunterricht lernt man das, so zu stehen, dass man selbst bei relativ geringer Körpermasse den Körper so zum Schwingen bringt und dann wird es lauter. Ihr Lieben, das kann einfach nicht so weitergehen in der Kirchengeschichte. Viel zu lange hat die Kirche nur auf bestimmte Gabenträger gesetzt, auf die Stimmbänder. Und es reicht einfach nicht. Das ist viel zu schlapp, viel zu dünn, viel zu fistelig, viel zu schwach, wenn nur so ein paar Experten die Botschaft von der Erlösung, die wir eben gesungen haben, wenn sie die von vorne regelmäßig einmal die Woche weitergeben. Wenn der ganze Leib, wenn der ganze Körper, wenn die ganze Gemeinde in Schwingung gerät, da ist Kraft hinter und dann wird es laut und dann wird es auch gehört. Jesus trat herzu und sprach zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Mission Statement der Kirche, der Missionsbefehl, das, was Jesus sozusagen testamentarisch seinen Jüngern weitergab. Und zu Recht wird er überschrieben, zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, mit der Missionsbefehl und nicht mit Missionsvorschlag. Er ist einfach gesetzt. Das ist ein Auftrag der Kirche, das weiterzugeben. Und hier ist die Rede tatsächlich im Wesentlichen von Kommunikation, von Sprache erstmal, das weiterzugeben, was Jesus gelehrt hat. Einmal über die Person Jesus zu informieren, von Jesus zu reden, über Jesus zu reden, auf ihn hinzuweisen mit Sprache und dann auch das, was er gesagt hat, die Inhalte, das, was wir vor allen Dingen in den Evangelien finden und was die Apostel, allen voran Paulus, so wunderbar ausgelegt haben, das weiterzugeben. Das ist im Wesentlichen ein Akt von Kommunikation und der ist uns als Kirche, als Gemeinde gegeben. Einige aber zweifelten, heißt es in dieser Situation, einige von den 12 Jüngern zweifelten. Und ich finde das ganz tröstlich. Das Wort für zweifeln, das heißt nach meiner Erinnerung die Psychos, zwei Psychen, wir kennen die Redensart zwei Seelen in meiner Brust. Das heißt, einige von den Jüngern waren angesichts dieses letzten Auftritts ihres Meisters hin und her gerissen. Das war für sie etwas ambivalent. Und so geht es uns auch mit dem Thema Mission, wenn wir mal ehrlich sind. Also auf dem Zettel ist das irgendwie relativ schnell abgefrühstückt und relativ schnell klar, Missionsbefehl, nicht Missionsvorschlag, alles klar. Aber das ins Leben zu bringen, ist nicht so leicht. Und die Kirchengeschichte ist leider auch eine traurige Geschichte von Versagen und von Missverständnissen genau dieses Befehls. Unsere Stadt Osnabrück hat ja im Stadtwappen dieses sechsspeichige Rad. Und nach meinen Informationen, die ich mir im Laufe der Jahre hier und da zusammengeklaubt habe, ist Osnabrück tatsächlich von Kirchenvertretern, von Klerikern, von Mönchen gegründet worden als eine Art Missionsstation, als Missionsstation. Und dieses sechsspeichige Rad, was wir hier in Osnabrück an allen möglichen Stellen finden, dieses Symbol, nach meiner Kenntnis ist es entlehnt aus der Thronvision des Propheten Hesekiel. Dort in der Vision des Propheten Hesekiel findet man nämlich oder sieht Hesekiel den Thron Gottes. Und das Spektakuläre ist, er ist nicht in Jerusalem, der Hesekiel, als er diese Vision hat, sondern er ist gerade in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft. Und dass er diesen Thron mit Rädern sieht, das hat eine unglaublich ermutigende und kraftvolle Botschaft für das hinweggeführte Volk Gottes. Der Thron Gottes hat Räder bekommen. Der Thron Gottes ist mobil, er ist nicht gebunden an den Berg Zion, sondern er ist da, wo das Volk Gottes ist. Ich finde das total stark und ich freue mich darüber. Ich finde das spannend, das inspiriert mich, dass unsere Stadt, dass die Gründerväter unserer Stadt offenbar diesen Gedanken hatten. Der Thron Gottes ist hierher gekommen. Der ist auf Rädern und der soll auch noch weiterfahren. Der Thron Gottes. Das Reich Gottes breitet sich aus. Ich habe auch mal gehört, dass zur Diözese Osnabrück, also noch lange vor der Reformation, vielleicht sogar auch noch nachreformatorisch, da bin ich nicht ganz so im Thema, also dass ganz Skandinavien, Schweden, Finnland, Norwegen, gehörte zum Bistum Osnabrück. Es gab vor einigen Jahren mal irgendeine ökumenische Zusammenkunft hier in Osnabrück, irgendein ökumenischer Kirchentag, wo eben Delegationen aus Skandinavien da waren, weil das ist noch bekannt, da gibt es noch eine besondere Verbundenheit auch zu dieser Stadt Osnabrück. Aber da spiegelt sich so ein wenig diese Stadtgeschichte, dass von hier aus tatsächlich eine Missionsbewegung Richtung Norden ausgegangen ist. Auf der anderen Seite heißt unsere Stadt auch Friedensstadt und das ist ein schöner Name, aber das hat eben auch einen tragischen Hintergrund, weil hier eine Frontlinie verlief und weil hier Menschen mit starken Glaubensüberzeugungen aufeinandergeprallt sind und sich gegenseitig getötet haben. 30-jähriger Krieg. Hier irgendwo eine alte Frontlinie zwischen Protestanten und Katholiken. Und auch wenn man ganz gerne sagt oder so nachschiebt, dass das irgendwie alles verquickt war mit politischen Interessen, so muss man doch das zugestehen, dass im Namen des Glaubens viel, viel Blut vergossen wurde und unter dieser Überschrift Mission viel Blut vergossen wurde, viel Gewalt ausgeübt wurde. Schwertmission ist so ein schauerlicher Begriff, 7., 8. Jahrhundert, die Sachsenmission meines Wissens. Also einige aber zweifeln und wir zweifeln auch. Und es ist schwierig, über Mission zu sprechen. Und erst recht, wenn wir mit Menschen sprechen, die überhaupt nicht im Thema sind, wenn wir da über Mission oder über Evangelisierung sprechen, dass wir andere Menschen zum Glauben führen, dann klingeln in unserer Gesprächskultur schnell die Alarmglocken. Und es ist sehr schwer dann, sich zu erklären, was wir mit Mission meinen. Also, wir alle haben da so ein bisschen unsere Baustelle und vielleicht auch unsere Bauchschmerzen und vielleicht haben wir auch Erfahrungen gemacht, Formen, Ausdrucksformen, Ausprägungen von Evangelisation oder Mission erlebt, die uns abgeschreckt haben. Und wo wir irgendwie so denken, in irgendeiner Kammer unseres Herzens, ich muss etwas tun, das mir nicht liegt, mit Menschen, die ich nicht kenne. Ich muss etwas tun, das mir nicht liegt, mit Menschen, die ich nicht kenne. Wir machen ja jetzt seit einigen Jahren, immer im Sommer, so einen Missionseinsatz auf dem Theatervorplatz mit einem Missionsbus. Und wir sprechen da Menschen an, die wir nicht kennen und versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen über Glaubensdinge. Und so sehr Sprache und Sprechen und Reden irgendwie auch Teil meines Berufs ist, das sind für mich die schwersten Einsätze. Das fällt mir total schwer und ich fühle mich total unbehaglich. Ich hasse es, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, angequatscht zu werden, irgendwie von der Seite. Wenn mir irgendjemand irgendwas verkaufen will, ich wechsle die Straßenseiten, ich mache meine Scheuklappen hoch, ich gehe schnell vorbei. Und einmal im Jahr bin ich eben für 2, 3, 4 Tage genau in der Rolle, dass ich auf Menschen, die ich nicht kenne, zugehe und versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also ihr könnt euch denken, ich fühle mich damit durchaus unbehaglich. Erstmal ist mir wichtig, wenn wir jetzt über Evangelisation oder über Mission sprechen, dass wir nicht über Veranstaltungen sprechen, nicht über Veranstaltungsformate. Das ist Evangelisation oder dabei passiert Evangelisation auch, wenn wir einen Alpha-Kurs machen. der gerade vor 2 Wochen haben wir ihn abgeschlossen. Ein Alpha-Kurs, ein Glaubenskurs, da, wo wir über die Inhalte, über die Grundlagen des Glaubens sprechen. Das ist natürlich eine Veranstaltung und natürlich ist das auch eine Ausprägung von Evangelisation. Der Ostergarten, der eigentlich geplant in diesen Wochen hier stattfinden würde, eigentlich wäre ich jetzt hier im Abendmahlsraum. Genau, hier war der Abendmahlsraum, da wurde das, also das Passamal, da wurde das zubereitet. Der Tempel hier, der Markt da hinten, draußen Garten Gethsemane, also die Insider wissen alle Bescheid, ein Parcours, wo wir die Passionsgeschichte geführt haben. Das letzte Mal 2017, wir hatten eigentlich geplant, es in diesem Jahr zu machen, aber weil wir viele wichtige Entscheidungen vor uns haben als Gemeinde, haben wir es verschoben auf nächstes Jahr. Und es ist letztlich es ist ein evangelistisches Format. Wir vermitteln vor allem an die junge Generation, aber letztlich an alle, die kommen. Wir vermitteln die ganz zentralen Inhalte des Evangeliums in diesem Ostergarten. Wunderbare Sache. Ich fühle mich immer pudelwohl im Ostergarten und habe das Empfinden, dass wir wirklich am Kern dessen sind, was wir tun sollen als Gemeinde. Und es macht mich total glücklich, es hat mich total glücklich gemacht, dass wir so vielen kleinen und großen Menschen ganz zentral das Evangelium erzählen können und dass es tatsächlich gefragt ist, dass Leute sich anmelden. Eine ungewöhnliche Situation, dass tatsächlich mal Mission gefragt ist. Vielleicht, weil wir es nicht Mission nennen, sondern Ostergarten. Mobitreff habe ich schon erwähnt, missionarische Zellgruppen. Also wir sind mit einigen Leuten am Planen, mit neuen Kleingruppen evangelistisch tätig zu werden nach dem Sommer. Wir haben eine Truppe von ganz Mutigen, die einmal im Monat samstags vormittags auf dem Bahnhofsvorplatz sind, für Leute beten, mit Leuten ins Gespräch kommen. Das sind so Initiativen, Veranstaltungen, organisierte Formstrukturen von Evangelisation. Und es ist wunderbar, dass wir diese Initiativen haben und dass wir diese Strukturen, diese Formen haben. Aber mir ist jetzt für unser Gespräch über Mission wichtig, dass wir ein paar Schritte zurückgehen. Und es geht letztlich nicht darum, dass wir neue evangelistische Formate und Veranstaltungen auflegen, sondern wir müssen eine evangelistische Kultur entwickeln. Kultur. Was ist eigentlich eine Kultur? Jemand hat es mal so definiert, eine spontan sich wiederholende Verhaltensweise. Also etwas, was fast wie ein Reflex aus uns rauskommt in bestimmten Momenten. Ich habe so einen Hang zu geraden Linien und ich habe so eine Kultur von Sachen gerade rücken. Also ich habe immer so einen leichten Schmerz bei diesem 30-Grad-Winkel, den ich hier immer sehe, wie sich die Kante dieses Puls ungefähr verhält zu den Treppenstufen. Und es ist bei mir eine spontan sich wiederholende Verhaltensweise, dass ich die Stuhlreihen so gerade ziehe oder bei Tischen die Gedecke immer so ein bisschen gerade ziehe. Das ist so meine Kultur der Ordnung. Also ein spontan sich wiederholendes Verhalten. Und um so eine Kultur aufzubauen, das braucht einfach lange. Das ist nicht damit getan, dass man mal irgendein Programm oder eine Veranstaltung auflegt. Diejenigen, die an der sogenannten oder auch echt teilgenommen haben, das ist eine Mitarbeiterkonferenz unseres Gemeindeverbands, die fand in diesem Jahr, und zwar letztes Wochenende zum dritten Mal statt in Bremen. Diejenigen, die daran teilgenommen haben, die werden festgestellt haben, dass ich große Inhalte der Predigt bis jetzt geklaut habe und dass sich ein Großteil dieser jetzigen Predigt speist aus Impulsen, aus Referaten, die ich selbst gehört habe auf dieser Konferenz. Genau, die Echt-Konferenz. Ich bitte mal kurz um Handzeichen, wer war bei der Echt dabei? Okay, sehr schön. Okay, ihr könnt euch schon mal bereit machen, ihr seid gleich gefragt. Ihr dürft gleich etwas sagen, weil das Thema dieser Mitarbeiterkonferenz war Evangelisation, Mission. Und irgendwie gab es da eine beinahe unheimliche Verbindung auch zu uns als Gemeinde. Wir sind ja als Gemeindeverband, als Veranstalter dieser Echt, sind wir so 50 Gemeinden, 60 Hauptamtliche über den Daumen gepeilt. Aber es gab irgendwie eine besondere Connection zwischen unserer Andreasgemeinde und dieser Echt. Und zwar hat die sich verdichtet in dieser Schatztruhe. Der Hauptreferent dieser Konferenz, Reto Pelli, ein Pastor aus der Schweiz, aus der deutschsprachigen Schweiz, der hat ziemlich kurzfristig vor dieser Echt nach bestimmten Requisiten gefragt, die er für seine Hauptreferate braucht. Und dreimal dürft ihr raten, was er für sein erstes Hauptreferat brauchte. Eine Schatztruhe, genau. Und weil wir die hier gerade stehen hatten, habe ich gesagt, ihr Bremer, ihr müsst auch nicht auf die Suche machen, wir haben hier eine und ich frage mal und ich denke, wir können die mitnehmen. Und ich war dann beinahe erschüttert bei seinem ersten Hauptreferat, ging es nicht nur um diesen Gegenstand, sondern es ging um Markus 13, 44. Es war eine Auslegung des Verses, den wir seit 6 Wochen hier durchkauen. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Und diejenigen, die dabei waren, die, denke ich, können das bezeugen, dass er eigentlich genau die Schwerpunkte gelegt hat, die wir auch hier gelegt haben. Da ist der Acker, das ist ja unser Menschsein und die Gemeinde, wir als Menschen. Und da ist dieser Schatz hineingefallen, Christus. Und in ihm sind so viele Schätze verborgen und unsere Bereitschaft, uns hinzugeben, auch an die Mission, die steht und fällt damit, ob wir selber unsere Nase in die Schatztruhe reingesteckt haben oder ob unsere Schatztruhe irgendwo versteckt ist, vergraben ist, ob sie nicht im Blick ist. In dem Maße, wie wir uns mit dem Inhalt dieser Schatztruhe beschäftigen, wird auch unsere Bereitschaft wachsen, uns hinzugeben. Das ist so die Pointe, das ist das Erstaunliche an diesem Gleichnis, dass da eben ein Mann findet einen Schatz in einem Acker und dann verkauft er alles, was er hat. Also er investiert sich vollständig, ohne Einschränkung, um diesen Acker zu erwerben, weil er natürlich um den Gegenwert weiß, weil er den Schatz gesehen hat, weil er den Inhalt des Schatzes kennt. Deshalb gibt er sich hin. Von uns als Kirche, von uns als Gemeinde, von uns als Christen ist Hingabe gefordert. Und wir werden sie in dem Moment geben können. Und die Bereitschaft wächst in uns in dem Maße, wie wir erkennen, was für ein Schatz uns da eigentlich anvertraut ist. Ich möchte jetzt noch mal Nächste Folie? Wunderbar. Dankeschön. Ein Vers möchte ich euch nahelegen, einfach zu diesem, warum das in uns manchmal so zwiespältig ist, wie es bei den Jüngern war. Paulus sagt, der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit der Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der irdisch gesinnte Mensch, damit spricht Paulus nicht über irgendwelche schlimmen Finger, über irgendwelche doofen Menschen, die irdisch gesinnten Menschen, sondern er spricht über eine Seite von uns allen. Er spricht davon, wir können als irdische Menschen unterwegs sein und wir können als sogenannte geistliche oder vom Heiligen Geist bestimmte Menschen unterwegs sein. Und beides ist, wenn wir gläubig sind, ist ein Teil unserer Existenz, ist ein Teil unseres Lebens, ein Teil unseres Weges. Beides kennen wir. Irdisch gesinnt unterwegs sein und geistlich gesinnt unterwegs sein. Und genau diese Unterscheidung, die findet sich auch eins zu weit, da haben wir es. Die findet sich auch eben in diesem Gleichnis, das uns Carola Eulerich so wunderbar illustriert hat, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ihr seht so rechts unten, jetzt ein bisschen unter dem Text versteckt, da ist der Schatz vergraben. Die Gestalt, die Hauptfigur dieses Gleichnisses hat schon die Arme verschränkt im festen Entschluss, den ganzen Besitz links oben in der Denkblase dargestellt, zu verkaufen. Und er lächelt, er tut es mit Freude. Diese Unterscheidung zwischen geistlich auf der einen Seite und natürlich, menschlich, irdisch, die findet sich in diesem Gleichnis. Da ist dieser Acker auf der einen Seite und der Schatz, der da drin verborgen ist, auf der anderen Seite. Und Ackerboden ist ein Verweis, begrifflich, ein Symbol für unser natürliches Menschsein. Der Mensch ist nach dem Schöpfungsbericht aus Ackerboden geformt. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann bekommt er Anteil am Geist Gottes und dann ist da ein himmlischer Schatz in dem irdischen Acker. Es verdichtet sich ganz wunderbar. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, in unserem Körper nehmen wir Traubensaft, Wein, Brot in unseren irdischen Körper auf, eine himmlische Gabe, ein himmlisches Geschenk, über dem ausgesprochen wurde, Christi Leib, Christi Blut, das nehmen wir in uns auf. Zwei Komponenten, zwei Seiten unseres Menschseins, das irdische Menschsein und der himmlische Schatz darin. Und manchmal reißt uns das so hin und her. Und mir ist das einfach wichtig, bevor wir jetzt ein paar Impulse, ein paar Berichte von der Echt hören, nochmal das deutlich zu machen. Paulus sagt hier eben sehr deutlich, sehr drastisch, der irdisch gesinnte Mensch, der hat eigentlich kein Interesse an diesen ganzen geistlichen Sachen, der versteht das nicht und hat da geradezu sogar einen Widerwillen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ne, bei diesen fünf Geschmeiden, diesen fünf Schätzen, die wir durchgesprochen haben, durchdekliniert haben die letzten Wochen, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Jüngerschaft und heute Mission. Bei mir ist das so, es weckt bei mir auch immer widersprüchliche Gefühle. Auf der einen Seite reizt es meinen guten Willen und den guten Willen meines natürlichen Menschen. Natürlich, ich will das Richtige tun, ich will anbeten, ich will Gemeinschaft üben, ich will dienen, ich will Jüngerschaft, auf jeden Fall Mission, auch alles richtig. Ich will das. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder eine Frustration, eine Resignation bei all diesen Themen. Und das hängt einfach zusammen mit dem natürlichen Menschen. Und dass in uns manchmal ein Widerwille ist, eine Abwehr gegen diese Dinge, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Jüngerschaft und natürlich auch Mission, dass da in uns ein Zweifel ist, wie schon bei den ersten Jüngern, das hängt einfach zusammen damit, dass wir immer auch natürliche Menschen sind und dass der natürliche Mensch in uns einfach damit überfordert ist, irgendwie das Gute will, aber es nicht so richtig auf die Kette kriegt. Ja? Also ich will es einmal erklären anhand dieser fünf Aufträge nochmal. Ne? Deshalb habe ich die durchgestrichen. Ne? Weil der natürliche Mensch, der ist eigentlich nicht interessiert an diesen fünf Sachen. Also wenn dir das irgendwann mal die letzten Wochen durch den Kopf oder durchs Herz gezuckt ist, eigentlich bin ich da nicht interessiert. Oder oh, es ist eigentlich so anstrengend. Wenn du so einen ehrlichen Moment hattest, wo du gedacht hast, oh, das ist dein natürlicher Mensch, sei nicht erschüttert, das geht uns allen so. Es geht uns allen so. Der natürliche Mensch beim Thema Anbetung denkt da natürlich pflichtbewusst, ja, Anbetung ist richtig. Und dann singt er im Gottesdienst, dir gehört mein Lob, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Aber wenn dann Montag oder Dienstag irgendetwas vorfällt, was Gott nimmt, oder wenn er uns etwas gibt, worum wir nicht gebeten haben, dann tun wir uns schwer damit, das durchzubuchstabieren. Das ist unser natürlicher Mensch. Manchmal fragen wir uns an Anbetungszeiten, wie kann man denn das bloß singen? Wie kann man das bloß singen? Ja? Wer hatte schon mal so einen Gedanken, außer mir? Wie kann man das bloß singen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist, vielen Dank für die Bekenntnisse. Das ist der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch, das ist völlig normal, der sagt, wie kann man das bloß singen? Vieles von dem, was wir singen in Anbetungszeiten, können wir eigentlich als natürliche Menschen nicht singen. Es überfordert uns hoffnungslos und es ist gut, wenn wir uns das eingestehen. Aber Gottes Geist in uns kann das bekennen und kann das singen und der kann uns als ganze Menschen mit da hineinnehmen. Der irdische Mensch ist, Thema Gemeinschaft ist auch hin und her geworfen. Auf der einen Seite, der natürliche Mensch ist süchtig nach Gemeinschaft, süchtig nach Nähe. Und trotzdem ist er oft verletzt und zurückgezogen und sagt, oh, bleib mir mit den vielen Menschen weg. Oder es ist einfach eine Zwiespältigkeit in uns. Auf der einen Seite ein starker Wunsch nach Nähe, nach Gemeinschaft, auf der anderen Seite eine starke Angst. Das ist der natürliche Mensch. Dienen. Der natürliche Mensch ist im optimalen Falle sehr pflichtbewusst, wenn es um Dienst geht. Aber wenn er so pflichtbewusst unterwegs ist, dann verbreitet er meistens viel Druck und Hektik, weil er der Illusion unterliegt, dass er der natürliche Mensch, das alles, was Gott will, tun kann. Und dann pendelt das extrem, schwingt das Pendel oft auf die andere Seite aus und wir sagen, ich bringe mich jetzt nicht mehr ein, jetzt sind die anderen mal dran. Der natürliche Mensch sagt beim Thema Jüngerschaft nicht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sondern der natürliche Mensch sagt, ich muss hart an mir arbeiten. Ich muss hart an mir arbeiten. Das ist der natürliche Mensch. Oder er sagt, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Schließlich bei dem Thema Mission, der natürliche Mensch tendiert dazu zu sagen, entweder nein, danke, ich kann ohnehin niemanden zum Glauben führen, oder das andere Pendel, der natürliche Mensch, und damit sind wir bei dieser traurigen, blutigen Spur in der ganzen Kirchengeschichte, oder der natürliche Mensch tendiert dazu, im Gespräch mit anderen Grenzen, heilsame Grenzen zu überschreiten. Also der natürliche Mensch hat bei diesen 5 großen Geschenken Gottes hat eine Baustelle und er zweifelt, er ist ambivalent, er will es auf der einen Seite das Gute, aber er versagt auch immer wieder daran. Willst du die Evangelisation aus den Rippen leiern, wirst du am Ende nur aus den Lippen reiern. Ich habe eine Schwäche, ist auch mal ein natürlicher Mensch, hat eine Schwäche für Schüttelreime. Also wenn wir versuchen, uns Mission und Evangelisation aus den Rippen zu leiern, dann werden wir aus den Lippen reiern. Also kommt einfach nichts Ordentliches bei raus. Das kommt nicht aus unserem natürlichen Menschen, sondern es kommt aus dem, was Gott uns geschenkt hat. Es kommt aus seinem Geist. Also das war mir wichtig so als Klarstellung nochmal. Natürlicher Mensch, Acker auf der einen Seite, Geist auf der anderen Seite. Und jetzt hören wir den Geist, und zwar den Geist, der echt. Wer mag, egal wie das jetzt im Zusammenhang zu dem steht, was ich bisher gesagt habe, wer mag erzählen von Impulsen, die er da aufgenommen hat, von Sachen, die ermutigend waren für sie oder ihn?
Genau, also das war, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es waren sehr viele Impulse, es war ich sage es einfach ganz persönlich, es hat ja jeder seine eigene Geschichte mit diesen Tagen gehabt. Ich bin da eigentlich hingefahren und habe gedacht, oh, Thema Evangelisation, also ich war sehr menschlich gesinnt, habe gedacht, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und bin aber irgendwie so ein bisschen mitgefangen in diesem missionarischen Kleingruppending oder beschäftige mich damit, ob das irgendwie mein Platz mit sein könnte. Und ich habe gedacht, okay Gott, ich gebe jetzt diese Chance bei der Echt, vielleicht kannst du ja irgendwie da mit mir reden. Aber eigentlich hatte ich eher so persönlich ganz andere Fragen und Baustellen an Gott. Also was mich eigentlich eher in den Wochen eigentlich vorher beschäftigt hat, war so das Thema Gottes Liebe. Ich habe da ganz viel für gebetet und habe gedacht, Gott, ich wünsche mir mal wieder, deine Liebe zu erfahren. Also so dieses, wir wissen das ja alles, aber so dieser Weg vom Kopf ins Herz, der war, da hatte ich das Gefühl, das kommt bei mir irgendwie nicht mehr an. Und für mich war eigentlich sehr bewegend und entscheidend ein Referat, was Johannes eben schon sagte, von dem Reto Pelli, das war sein erstes Referat. Und da hieß es, das hatte den Titel Beschenkt. Und das war eben dieses, wo auch die Schatzkiste da stand. Und er stellte dann so vor, was alles so für uns in dieser Schatzkiste drin ist. Also jetzt weniger, auch wie wir es so für unsere Gemeinde haben, sondern wirklich auch für so ganz persönlich. Also da ist für jeden drin, was wir suchen, Geborgenheit, Liebe, Vergebung, Identität, Heimat, Trost. Also alles, was wir eigentlich brauchen. Und er sagte so, darum, wo es geht, das ist jetzt nicht, Gott sucht dich nicht als Mitarbeiter, Gott sucht dich erstmal als Kind. Und das hat mich sehr angesprochen, dass ich gedacht habe, so ja, also er sagte, das fand ich sehr schön als Kindermitarbeiterin, eigentlich ist das hier eine Kinderkonferenz, keine Mitarbeiterkonferenz, sondern wir sind eigentlich in erster Linie erstmal Kinder vor Gott. Und da habe ich schon gemerkt, das hatte noch so einen Vorlauf, das lasse ich jetzt weg, aber ich war irgendwie so, irgendwie bereit, das so zu hören, nochmal neu. Also das kennen wir ja alles, das sind eigentlich Wahrheiten, die wir so also schon ganz lange mit uns tragen und wissen, aber da habe ich so gemerkt, ich hatte da wieder eine neue Offenheit so in meinem Herzen, das so wahrzunehmen und anzunehmen. Und was ich besonders schön fand, wahrscheinlich wirst du dazu gleich noch was sagen, wahrscheinlich nehme ich es jetzt vorweg, aber das war ein sehr, sehr berührender Moment. Also wenn wir in der Bibel diese Stelle weiterlesen mit dem Schatz im Acker, da kommt ein weiteres Bild danach, und zwar von dem Kaufmann, der Perlen kauft. Und das kennt ihr bestimmt, das sind nur, weiß ich, zwei Verse. Dieser Mann ist ein Kaufmann, der hat bestimmt ganz viele Perlen, aber er geht los und er sucht ganz besonders kostbare Perlen. Und bisher habe ich dieses Bild immer so gelesen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt auch irgendwie kostbare Perlen suchen, ich muss irgendwie alles verkaufen, was ich habe, damit ich auch was kaufen kann. Und er hat das dann aber so ausgelegt, dass er gesagt hat, und das ist Gott. Gott ist dieser Kaufmann und er sucht diese kostbaren Perlen und du bist eine in seinen Augen. Das hat mich einfach so berührt. Da habe ich so gemerkt, dieser Weg, der war einfach frei wieder und dass diese Liebe Gottes so in meinem Herzen wieder gelandet ist. Und da war ich so ja, berührt und dankbar von einfach, dass ich gedacht habe, ja, das ist Gott und das ist eigentlich das, was er sich für jeden von uns wünscht, wenn wir das wieder so gepackt haben, dann können wir das auch anderen Menschen wieder so weitersagen, weil das bin ja nicht nur ich, diese kostbare Perle, das ist ja jeder von euch, der hier sitzt. Und jeder von euch ist so viel wert, dass Gott losgeht und sagt, diese kostbare Perle, die will ich finden, da gebe ich alles für uns, für hin. Und das feiern wir ja letztendlich nächste Woche wieder. Einfach Gott hat Jesus gegeben, damit er diese kostbaren Perlen in seinen Beutel sammeln kann. Und ja, das war, glaube ich, für mich die wichtigste und entscheidendste Botschaft von den Tagen.
Ja, ich konnte mich jetzt nicht so vorbereiten und Melanie hat auch so das schon gesagt, was ja mich auch so tief berührt hat, das war diese Sache mit der Perle. Und das wiederum ist, im zweiten Vortrag ging es dann darum, beschenkt war der erste und im zweiten ging es um zu beschenken, um zu schenken. Und in dieser Reto Pelli, der hat dann so einen Satz gesagt, wer noch nicht bereit ist, alles hinzugeben, all in zu spielen, wirklich das ganze Leben Jesus zur Verfügung zu stellen und mit ganzer Hingabe auch die Menschen zu lieben, der hat eigentlich den Schatz noch nicht wirklich für sich entdeckt. Aber wenn wir diesen Schatz entdeckt haben, und ja, dann hält uns eigentlich auch nichts mehr. Jeder von uns ist anders. Es muss nicht eine Methode angewandt werden, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Aber Gott will uns gebrauchen, jeden mit seiner Einzigartigkeit, jeden mit seinen Gaben. Der eine kann vielleicht gut Kaffee trinken und kann mal mit anderen Kaffee trinken. Also es muss nicht jeder rausgehen auf die Straße, um mit Leuten zu beten. Und er hatte ein Beispiel gebracht und das hat sich bei mir eingebrannt. Bei uns auf der Arbeit gibt es so einen Cola-Automaten. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Coca-Cola sich so als ursprüngliche Vision vorgestellt hat, als das entwickelt wurde. Über Jahre haben sie nichts verkauft, also wenig jedenfalls. Mittlerweile sind sie ja überall zu bekommen und die Vision war, jeder Mensch soll auf Armeslänge weltweit die Möglichkeit haben, an Coca-Cola zu kommen. Jetzt sage ich euch, die haben das Ziel ziemlich erreicht. Also es gibt eigentlich keinen Flecken auf der Welt und ob es im hintersten Afrika ist, wo man nicht Coca-Cola kaufen kann. Und wenn ihr wisst, wie ungesund das Zeug ist, dann ist eigentlich die Frage, wie ist das mit uns Christen? Wir haben das Wasser des Lebens im Angebot. Wir kennen Jesus. Wir haben den, der wirklich Leben in Fülle gibt. Und wir sind die Menschen, ja, die andere auf Armeslänge erreichen können. Die, ja, Menschen gucken uns an. Und da ist so eine Chance drin und auch so eine Freude. Und das hat mich irgendwie total, ja, auch motiviert. Und jetzt immer, wenn ich die Coca-Cola sehe, und ist ja ein sehr begehrtes Getränk, muss ich daran denken. Und ich merke, es ist einfach wichtig, dass ich mich auch da von Gott füllen lasse. Und wer von euch den Jim Elliot kennt, das war so ein Missionar unter den Aukas, der auch, ja, im Missionsdienst gestorben ist, umgebracht wurde, aber der hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich sage das nochmal, der ist kein Narr, Dummkopf, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und wichtig war noch, Menschen sind keine Missionsobjekte, sondern ja, es ist wichtig, dass wir sie wirklich lieben. Und das spüren Menschen. Und das ist das, was Gott in unser Herz legt, dass wir Menschen lieben können. Reicht erst. Wir können noch viel mehr.
Ja, moin zusammen. Ja, also echt, war echt cool. Das war Hammer. Also auch, da würde ich auch jeden dazu sagen, geht da einfach mal hin. Es ist sehr bereichernd. Also was da gewuppt worden ist, an Workshops, auch so, auch, ja, auch das auch einfach mal zuzulassen. Und sich nicht immer blockieren lassen, einfach mal raus, sich von Gott führen lassen. Ich bin da zum Beispiel ganz locker mit umgegangen. Hab einfach mal geguckt, naja, was liegt an? So, und tja, es wurde schon gesagt mit der Perle. Da gab es auch so ein paar Sachen, wo gesagt worden ist, hier das und das. Und da waren so ein paar Sachen dabei, was ich jetzt auch unter den letzten 3-4 Wochen erlebt habe. Ja, und da wurde mir ein bisschen anders bei. Und wo dann gesagt worden ist, hey, du bist eine Perle. Man sagt es ja eigentlich für Frauen, ihr seid Perlen. So, ne? Und auf einmal stehe ich da, der lange Bruder da, ne? Eben, also das schon. Aber es war schon sehr bereichernd. Also ich habe, was ich da am Freitag mitbekommen habe, sehr viel Impulse mitbekommen. Und da bin ich ja sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt da in Bremen mit dabei war. Ich muss da aber allerdings auch mal genauer hingucken, das filtern, was ich umsetzen kann. So, und jetzt noch mal was für die Gemeinde. Ich habe nämlich da eben halt noch mal so Gesang, das ist so inspirierend noch mal. Es ist eine andere Form zu singen, um Ehren, Loben und zu preisen. Also ich war da, auch wie bin es auch jetzt noch, sehr von angetan. Da gibt es zum Beispiel eine Sache, dass eben halt einer irgendwie einen Bibelvers reinbringt und dann spontan was rübergebracht wird. Dann gibt es dann eben halt nochmal so drei Sänger, die das auf unterschiedliche Weise, also 1, 2, 3, jeder bringt was ein. Und was da zum Tragen kommt, also das war mit, also ganz ehrlich, das war mit Wow-Effekt. So, das war's vom Langen.
Wir beten. Ja, Jesus, ich danke dir für dieses Bild, das du uns hinterlassen hast in deinem Wort vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Und wir beten, dass du uns den Blick öffnest für uns selber, dass wir spüren, dein Blick auf uns, deine Begeisterung, uns endlich gesehen, gefunden zu haben. Und wir beten, dass wir uns anstecken lassen von deiner Suche und dass wir deinen Perlenblick bekommen für die Menschen in unserem Umfeld. Ich danke dir für dieses wunderbare Evangelium, für diese wunderbare Botschaft, diesen Schatz, den du deiner Kirche anvertraut hast. Dass du Gott, dieser Händler bist, der sich auf die Suche gemacht hat nach seinen verlorenen Perlen und der alles hingegeben hat, um sie bei sich zu haben. Amen.